Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst. Hallo meine Lieben. So, ich bin wieder aus Shanghai zurück. Ich bin gestern Nacht gelandet, ziemlich spät und es geht mir gut. Ich habe keinen Jetlag. Jetlag ist irgendwie sowas, das mache ich nicht. Das habe ich jetzt schon viele Male bei Langstreckenflügen ausprobiert. Ich nehme mir einfach vor, ich habe keinen Jetlag und dann habe ich auch keinen. Und das ist echt cool. Aber was ich gehabt habe, war wieder mein obligatorischer Kreislaufzusammenbruch im Flieger. Also an irgendeinem Punkt bin ich dann da in der Nähe vom Klo, dort wo die FlugbegleiterInnen das Essen vorbereiten, dort bin ich irgendwann mal gelegen mit den Beinen nach oben und man hat mir Zucker gereicht und mir so zugefächert, damit ich wieder eine andere Farbe als grün im Gesicht habe. Naja, das ist halt dann das, was bei mir eher häufig passiert. Einmal bin ich nach Bogota, Kolumbien geflogen, auch alleine. Und da bin ich schon, da habe ich gemerkt beim Landeanflug, irgendwie wird es mir so mulmig im Magen und der Kopf dreht sich so. Und dann bin ich aber raus und ich habe mir einfach nur gedacht, hey, ich muss einfach nur aus diesem Flughafen raus, dann geht's mir gut. Und bin dann in der Immigration Line, ich weiß noch, also da, wo die Passportkontrolle ist, ich habe gezählt, wie viele Serpentinen diese Schlange gehabt hat. Eine unglaublich lange Schlange, da waren hunderte Leute und das hat 11 Serpentinen gegeben. Und ich bin dann bei Serpentine 8, also so lange habe ich es ausgehalten, habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Und dann habe ich dem Mann, der vor mir gestanden ist, auf die Schulter getippt und ihm gesagt, Entschuldigung, ich werde jetzt gleich ohnmächtig, könnten Sie mich auffangen? Und das Nächste, was ich weiß, ist, ich bin am Boden gelegen, die Leute haben sich sehr nett um mich gekümmert, ich bin dann so mit dem Rollstuhl irgendwie rausgekarrt worden, habe mich auch, genau, dort am Boden habe ich mich dann auch noch übergeben müssen, ich habe zum Glück so einen Speibsackerl dabei. Hey, das sind alles mega ekelhafte Details, die ich euch da gerade erzählt, aber okay, das ist so einfach mein Kreislauf, der ist ein bisschen sensibel. Auf jeden Fall, so schlimm ist es diesmal nicht gewesen, überhaupt nicht. Und ich habe jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Und ich muss sagen, ich habe ja einen Podcast aufgenommen, kurz bevor ich geflogen bin, ich glaube am Tag davor. Und da habe ich gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht bereit, weil ich habe mich innerlich noch nicht drauf eingestellt und wie auch immer. Und was so spannend war, ist, sobald ich dort war, war ich einfach voll dort. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wie ich das immer mache. Drum bin ich auch vorher noch nicht so, habe ich mich nicht so drauf eingestellt gehabt, einfach weil ich war ja noch hier. Und wenn ich hier bin, dann bin ich voll hier. Und dann war ich dort und die 2 Wochen waren einfach voll genial. Es war so genial und es ist immer besser geworden. Und ehrlich gesagt, am besten war der allerletzte Tag. Der war von der Früh bis am Abend einfach nur absolut genial. Und am Abend war so der Höhepunkt, ich muss euch das erzählen. Das war wirklich der Samstagabend, wo ich am Sonntag in der Früh zurückgeflogen bin. Ich bin dort, ich habe so coole Leute kennengelernt. Und eine Chinesin, mit der habe ich mich sehr, sehr gut verstanden, die hat mich eingeladen zu so einer Kaffeezeremonie. Es war eine andere Freundin von ihr, die jetzt so ist Äthiopierin und sie hat original auf die äthiopische Art Kaffee geröstet und für uns Kaffee gemacht. Es war cool. Und dann sind wir einfach den ganzen Tag miteinander rumgelaufen, haben dieses und jenes gemacht. Und dann waren wir am Abend ziemlich müde und sie wollte dann schon heimfahren und dann habe ich gesagt, hey, wieso gehen wir nicht noch Massage machen? Und das war eine super Idee und sie hat dann was gebucht für uns, das muss ich euch erzählen. Ich habe das auch auf Insta gepostet, weil ich war so dermaßen geflasht, dass es sowas überhaupt gibt. Es war für mich wirklich, also so stelle ich mir den Himmel vor. Es war so geil. Ich bin bis jetzt noch total geflasht. Also, wenn ich Massage höre, dann stelle ich mir vor, so einen Raum, wo so eine Massage, wie nennt man das, so eine Liege in der Mitte steht und wo vielleicht ein bisschen Ding, Ding, Ding Musik oder irgend sowas im Hintergrund läuft und vielleicht nur irgendein Duft in der Luft ist und dann wird man halt massiert, oder? Nein, das war ein völlig anderes Level. Und zwar, was sie für uns reserviert hat dann spontan und wo wir dann hingefahren sind, das war ein Raum. Abgesehen davon, dass die ganze Location einfach super cool war. Und wir haben einen Raum für uns gehabt. Das war, hat ausgeschaut wie ein Private Cinema. Also es war eine riesen Leinwand und davor zwei super bequeme Liegesessel. Und das war unser Abendprogramm. Und was man dort, also es war eigentlich so ein Private Cinema, aber in diesen Liegesesseln hat man den Fußteil aufklappen können und dann war dort so eine kleine Badewanne, also eine Fußbadewanne. Und die haben uns dann dort ein Fußbad drinnen gemacht und jede von uns hat ihre eigene Masseurin gehabt. Die hat uns wirklich 90 Minuten lang massiert. Einfach voll genial. Mal die Füße, mal den Nacken, den Kopf, die Beine, einfach alles. Außer so den Rücken, weil dann hätte man sich ja umdrehen müssen. Aber es war einfach absolut himmlisch. Wir haben uns einen Film aussuchen können, denn die haben uns Getränke gebracht, Essen gebracht. Wir haben ein richtiges Abendessen gegessen während der Zeit und alles, der ganze Raum, das ganze Ambiente war so schön gemacht. Es hat überhaupt nicht, das war alles irgendwie mit Schwarz. Also es war nicht so, wie man sich das sonst vorstellt, dass es irgendwie so fast ein bisschen medizinisch ausschaut. Bei uns hat was, Massage hat oft irgendwie so ein bisschen einen medizinischen Touch oder sowas auf gesund oder wie. Und dort war es so richtig auf, ja, Luxus und einfach sich gut gehen lassen. Und wir haben sogar so Kuscheldecken gehabt, während uns die zum Beispiel die Füße massiert hat, haben wir uns mit so einer Kuscheldecke zudecken können. Die war so dermaßen. Ich habe gedacht, nur schon diese Decke möchte ich mit nach Hause nehmen, weil das ist einfach der Traum. Also es war wirklich einfach Hammer. Das war der Abschied, der Abschlussabend in Shanghai. Und ja, ich habe mir gedacht, das würde ich gerne einfach so jeden fünften Abend mal machen. Absolut genial. Genau, also Shanghai hat sich total ausgezahlt, auch in Bezug auf mein Chinesisch. Ich habe ja Chinesisch-Privatstunden dann dort genommen, jeden Vormittag 3 Stunden. Und ich muss sagen, so die erste Woche war ich fast ein bisschen frustriert, auch weil ich mir dachte, boah, das ist so schwierig und ich meine, Chinesisch ist verdammt schwierig. Ich habe das in der Zwischenzeit gegoogelt. Was sind die können Sie auch mal googeln? Vielleicht kommt was anderes. Aber ich habe gegoogelt, was sind die schwierigsten Sprachen der Welt? Und dann so, yay, Platz 1 ist Mandarin, Chinesisch. Und ich weiß nicht, warum ich mir ausgerechnet die schwierigste Sprache der Welt ausgesucht habe und dann noch als zweites, selbst innerhalb von China gilt der Dialekt von Shanghai als super schwierig. Also als im Rest von China sagen sie, die Leute von Shanghai, die verstehen sie auch nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie vielleicht Vorarlbergerisch für den Rest vom deutschsprachigen Raum. Niemand versteht sie, außer die Schweizer. Also vielleicht so wie Schweizerdeutsch, aber dann auf Chinesisch. Keine Ahnung, weiß nicht, ob der Vergleich funktioniert. Auf jeden Fall, ich habe mir natürlich das ausgesucht. Und so nach der ersten Woche habe ich echt gedacht, oh mein Gott, das wird ja immer komplizierter. Je mehr man lernt, desto mehr findet man raus, was alles noch da ist, was man nicht weiß. Und wie viel, die haben für jedes Wort wo es bei uns ein Wort gibt, haben sie 4 oder 5 verschiedene, aber die verwendet man natürlich nicht genau gleich. Also man muss dann schon immer wissen, welches man verwendet. Aber manchmal ist es auch wieder egal, aber da muss man natürlich auch wissen, dass es in dem Fall jetzt egal ist. Also, oh. Und nur schon, wenn man vergleicht mit Japanisch, was für uns auch sehr schwer ist, aber Japanisch hat zum Beispiel nur die Hälfte von dem Wortschatz, den Chinesisch hat. Plus hat es auch nicht die, es ist keine tonale Sprache. Chinesisch ist eine tonale Sprache. Das heißt, das Wort selber ist eigentlich, heißt eigentlich noch gar nichts. Es kommt dann darauf an, welche Töne, in welcher Betonung man es sagt. Und je nachdem, wenn man falsche Betonung sagt, dann heißt das Wort einfach schlicht und einfach was komplett anderes. Also ja, um richtig sprechen zu können, es braucht sehr viel. Und ich bin ja auch nach Shanghai geflogen, um wirklich für mich rauszufinden, mache ich weiter mit Chinesisch oder gebe ich auf? Weil ich muss jetzt einfach eine Entscheidung zu treffen. Geht's wirklich weiter? Schaffe ich das? Oder lasse ich es einfach? Weil ehrlich gesagt, es gibt ja keinen wirklichen Grund, warum ich das lerne, außer dass es Spaß macht. Aber das mit dem Spaß ist es so, ich glaube, Spaß würde es machen, wenn ich es können würde. Aber ich liebe ja Challenges und deswegen habe ich mir das ausgesucht. Aber was ich sagen muss, ist, nach den 2 Wochen, so vielleicht nach 10 Tagen, ist bei mir plötzlich so ein Knopf aufgegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, die Sachen bleiben besser hängen und ich kann leichter und flüssiger mich ausdrücken und ich merke mir alles einfacher und irgendwie alles ergibt mehr Sinn. Genau, und was spannend war, ich habe einen Podcast gehört, ich bin so spazieren gegangen in Shanghai und habe währenddessen einen chinesischen Podcast gehört. Ich kenne diesen Podcast schon lange und ich höre den einfach und ab und zu verstehe ich mal ein Wort. Es geht mehr so drum, sich an den Klang zu gewöhnen von der Sprache. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich bin so am Abend spazieren gegangen, höre diesen Podcast und plötzlich denke ich mir, Moment mal, ich verstehe, was die reden. Was ist los? Oh Gott. Und dann habe ich das echt, ich habe dann so bewusst dahin gehört und habe mir gedacht, ja genau, ich weiß, worüber die gerade reden. Gosh, es war so ein cooler Moment und genau der Motivationsschub, den ich gebraucht habe. Plus habe ich dort einige Leute auch kennengelernt, die Mandarin auch erst als Zweitsprache gelernt haben, 2., 3., 4., 5. sonst wie Sprache, aber wo es nicht ihre Muttersprache war. Und das war auch sehr motivierend zu sehen, dass es das sehr wohl gibt und dass man das lernen kann. Weil für mich ist das ganze Chinesisch lernen, es ist für mich so ein Art Selbstexperiment. Ich will einfach wissen, wozu mein Hirn alles fähig ist. Und ich finde, was ich vor allem im Chinesischen so schön finde, ist, die Grammatik ist so dermaßen anders als in den europäischen Sprachen, dass es braucht von mir eine wirklich andere Art zu denken. Und ich mag das. Ich finde das so eine coole Challenge, dass man sich in andere Leute reinversetzt, in andere Denkweisen reinversetzt. Das ist ja das, was ich als Coach ständig mache. Aber wenn das ein ganzes Denksystem ist, das eine Sprache ist, dann finde ich das super spannend. Ich denke, je flexibler wir sind in unserem eigenen Denken, je mehr wir uns in andere auch reindenken können, desto besser sind wir. Einfach, wir verstehen andere Leute besser, wir können nachvollziehen, wie sie auf ihre Schlüsse kommen und logischerweise können wir auch besser führen, wenn wir Leute besser verstehen, weil wir verstehen, wo sie herkommen und dann können wir sie in unserer Kommunikation dort abholen, wo sie gerade sind. Deswegen ist, ich meine, Chinesisch als Sprache, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich allen Leuten empfehlen würde, dass sie das lernen, überhaupt nicht. Aber der Ansatz, dass man sich mit anderen Kulturen auseinandersetzt, dass man sich aber auch mit anderen Subkulturen, also im Grunde sind ja wir Menschen jede Person für sich ist eine kleine Kultur, weil wir haben unsere Prägungen, wir haben unsere Rituale, wir haben unser Wertesystem, unsere Geschichte. Und je besser wir uns eindenken können in andere Leute und je besser wir das verstehen können, desto besser können wir umgehen mit ihnen. Was mir auffällt, ist, dass es uns viel leichter fällt, je weiter weg das ist. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel in China aufgewachsen ist, dann fällt es den meisten von uns relativ einfach, dort, wenn wir dorthin gehen, dann mit einer gewissen Offenheit hinzugehen und zu sagen, ah, wie funktioniert denn das bei euch? Wie tickt's denn ihr und wie kommt's ihr auf das? Was uns Menschen viel schwerer fällt, ist, wenn jemand ganz nah bei uns ist und diese Person trotzdem anders tickt, dann urteilen wir viel schneller und wir hinterfragen das viel weniger. Wir denken sehr oft, ja, aber so, wieso kommt diese Person zu diesen Schlüssen? Das ist ja falsch. Ist ja blöd. Also wir urteilen sehr schnell. Aber es würde uns, glaube ich, total gut tun, wenn wir andere Leute, so unsere Nachbarn oder unsere, ich weiß nicht, einfach Leute, die uns sehr nahe stehen, Leute aus unserer Familie oder einfach aus dem näheren Umfeld, vielleicht Leute aus unserer Arbeit, auch mit dem gleichen offenen Blick anschauen würden und sagen würden, hey, du bist auch eine eigene kleine andere Kultur. Du hast deine Geschichte, du hast deine Prägungen, du hast dein Wertesystem, du hast deine eigenen Gedanken und deine eigenen Rituale. Und das mit der gleichen Offenheit anschauen zu können, finde ich, ist was sehr, sehr Wertvolles. Also vor allem diese wertneutrale Beurteilung, also eben nicht Beurteilung, sondern wertneutrale Beobachtung. Dass wir nicht jedes Verhalten immer gut finden. Wir können auch unsere eigene Meinung haben und können auch einschreiten, wenn wir irgendwo finden, das ist nicht okay. Hier kommt jemand zu Schaden oder das ist hier geht irgendwas kaputt. Dann müssen wir auch einschreiten. Aber sehr oft ist es nicht einmal der Fall, sondern die Leute haben einfach nur eine andere Herangehensweise oder vielleicht eine andere Art zu kommunizieren. Und ein Beispiel, das ich heute gerade mit einer Teilnehmerin vom Coaching besprochen habe. Es war so spannend. Sie hat dieses Jahr sie hat ziemliche Herausforderungen durchgemacht, unter anderem auch in der Beziehung mit ihrem Partner. Und sie hat gesagt, ja, sie sind jetzt auf einem guten Weg und sie möchte auch mit ihm in eine Paartherapie gehen. So eine Art Mediation, wo sie über verschiedene Dinge mal sprechen können, weil er redet einfach nicht gerne. Er erzählt nie was. Er erzählt nie, wie er sich fühlt und so weiter. Und deswegen möchte sie jetzt diese Therapie mit ihm machen. Und meine Reaktion war vermutlich anders, als sie das erwartet hat. Wie so oft. Ich reagiere sehr oft anders, als die Leute das erwarten. Aber worauf ich sie aufmerksam gemacht habe, ist Folgendes. Es ist eine Beobachtung, dass Männer vor allem, wenn sie sich nicht ausdrücken, wenn sie nicht über ihre Gefühle reden, dann ist das etwas, das wir sehr schnell verurteilen und finden, dann muss man ihm bitte auf die Sprünge helfen, weil das ist ja gut, wenn man über seine Gefühle reden kann und man soll das und dann gehen wir jetzt in eine Therapie, damit er das macht, weil das sozusagen der perfekte Zustand ist, wenn beide sagen, was sie denken und fühlen. Und nur schon das zu denken, ist aus einer sehr weiblichen Perspektive. Das ist aus einer Perspektive, die so wie wir selber ticken, mir zum Beispiel fällt es auch sehr leicht, über meine Emotionen zu sprechen, das bewerten wir als besser, als wenn jemand nicht über Emotionen sprechen möchte zum Beispiel. Und ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft, und ich möchte wirklich öfter über diese Themen auch reden, weil das ist etwas, was man jetzt wirklich überall sieht. Wir haben so viel Probleme in unserer Gesellschaft und besonders junge Männer, die sich einfach nicht mehr repräsentiert fühlen, ist, weil sehr vieles von unserem gesellschaftlichen Wertesystem etwas höher bewertet, also weibliche Fähigkeiten höher bewertet als sogenannte vielleicht männliche Fähigkeiten. I can't believe that I'm saying this. Ich bin eigentlich überhaupt nicht diejenige, die irgendwelche Fähigkeiten als männlich und weiblich beurteilen möchte. Und trotzdem ist es so, dass man einfach gewisse Tendenzen sieht. Ich möchte es jetzt einfach mal, können wir das mal vielleicht einfach anhören und so neutral anhören und dann schauen, was wir damit machen. Weil eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ich möchte auf keinen Fall zum Beispiel Frauen mehr Emotionalität zuschreiben und den Männern gleichzeitig dann logischerweise diese Emotionalität absprechen. Das wirklich, nichts liegt mir ferner als das. Und drum, ich sage das jetzt super vorsichtig. Ich möchte aber trotzdem sagen, weil ich weiß, es einfach Themen, die schwierig sind, da kann man auch einfach davor zurückschrecken und dann sagt man wieder mal nichts, aber das ist nicht mein Stil. Ich sage die Dinge und ich weiß, dass ich mir damit ein bisschen die Finger verbrennen kann, ist aber egal, ich sage es jetzt einfach. Und zwar etwas, das man sehr oft beobachtet, Männer verhalten sich einfach in Gruppen anders und ein Teil davon ist hundertprozentig durch gesellschaftliche Prägung, hundertprozentig. Vielleicht ist aber ein gewisser Teil auch nicht durch Prägung entstanden, sondern einfach, es gibt auch gewisse Dinge, die man einfach sieht. Zum Beispiel bei Jungs, meine Kinder habe ich zum Beispiel beobachtet, so im Primarschulalter. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ist, dass Jungs viel später ein Sitzfleisch entwickeln als Mädchen. Also ihre Hirnentwicklung auch und wie zum Beispiel, wie groß ihr Wortschatz ist und wie gut sie sich verbal ausdrücken können, das hinkt den Mädchen im gleichen Alter um ungefähr 1,5 Jahre oder sowas hinterher. Das heißt zum Beispiel ein 8-jähriges Mädchen, das kann sich schon sehr gut hinsetzen und ganz ruhig, wunderschöne Handschrift, Texte schreiben, wunderschöne Sätze bilden mit einem großen Wortschatz und so weiter. Während das für einen Jungen im gleichen Alter extrem schwierig ist. Also die rennen noch rum, die wollen einfach Ball spielen, die wollen gar nicht so viel reden oder schreiben. Und wenn sie sich ausdrücken sollen, dann empfinden sie es als mühsam. Und ja, sie bekommen, weil unser Schulsystem einfach so ist, dass man Kinder im gleichen Alter in die gleiche Klasse steckt, obwohl sie kognitiv sehr unterschiedlich entwickelt sind. Logischerweise bekommen die Jungs die Message, du bist schlecht, irgendwas stimmt nicht mit dir, bleib doch sitzen. Also es werden auch Jungs viel öfter gerügt für ihr Verhalten, obwohl das ihr natürliches Verhalten ist und weil sie nicht so still sitzen können. Und da fängt das schon an. Also es ist so oft schon darauf hingewiesen worden, dass man jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, dass man Kinder nicht in Altersgruppen zusammen in Klassen stecken sollte, weil einfach der Entwicklungsstand so enorm riesig ist. Der Unterschied so riesig sein kann. Und besonders zwischen Jungs und Mädchen. Man sieht auch, die Mädchen bekommen die besseren Noten. Jungs sind die, die tendenziell die Schule abbrechen. Also zu einem viel höheren Prozentsatz als die Mädchen. Jungs gehen nicht so gerne in die Schule, weil das Schulsystem einfach generell für Mädchen gemacht ist. Und so geht's eben weiter. Und wenn wir dann schauen und zum Beispiel in einer Beziehung, wo man sich logischerweise emotionale Nähe wünscht, geht man als Frau sehr oft davon aus, dass man, weil das ist unsere Art, uns auszudrücken. Wir reden über unsere Gefühle oder wir reden über was in unserem Kopf vorgeht. Und wenn unser Partner das dann nicht tut, dann sagen wir, Moment mal, du gehörst therapiert, weil das macht man ja. Und das ist auch in unserer heutigen Gesellschaft, wird das sehr hoch eingestuft, die Fähigkeit über Gefühle zu sprechen. Aber zum Beispiel sogar Esther Perel, sie ist die eine der bekanntesten Paartherapeutinnen. Sie hat ganz viele TED-Talks auch auf YouTube und so weiter, kann man schauen. Sie ist auch eine Verfechterin davon, dass sie sagt, das ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist einfach eine Bewertung, dass wir das über Emotionen sprechen, so hoch bewerten. Aber es gibt ganz andere Wege auch zu kommunizieren. Gerade Emotionen kann man, ich meine, Emotionen sind ja etwas, die, das findet im Körper statt. Das sind Gefühle, also wir fühlen das. Und das in Worte zu übersetzen, das ist ja schon eine Übersetzungsarbeit. Also zum Beispiel, wenn ich wütend bin und ich stampfe auf den Boden, dann sage ich damit auch aus. Dann sage ich damit aus, dass ich wütend bin. Und wenn mir kalt ist oder wenn ich ängstlich bin und ich zittere oder je nachdem hat ja das wirklich, also man sieht ja dem Körper einfach an und man spürt dem Körper eine gewisse vielleicht Spannung oder Entspannung oder was auch immer es ist. Wir spüren das ja dem Körper an, wir sehen es ihm auch an. Also warum nicht auch die Körpersprache viel mehr noch ins Zentrum zu rücken und zu sagen, hey, ich spüre dich. Und vielleicht kommuniziert eine andere Person Emotionen viel mehr über den Körper. Zum Beispiel mit einer Geste, zum Beispiel mit einer Umarmung, vielleicht mit einem kleinen Klaps auf den Popo oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Das kann auch sehr viel aussagen. Und vielleicht, ich meine, einen liebevollen Klaps auf den Popo, gell? Ich glaube, wir wissen alle, was da gemeint ist. Und drum, vielleicht ist es an der Zeit, uns zu hinterfragen und auch eben gerade für bessere Beziehungen, in egal wo, ob das jetzt unsere privaten Beziehungen sind oder ob das unsere Arbeitsbeziehungen sind, auch dort viel mehr noch andere Kulturen, nenne ich das jetzt mal, auch mit dieser Offenheit zu begegnen und zu sagen, hey, da findet viel mehr statt auf einer Ebene, die eben nicht so kognitiv und verbal ist, sondern da findet viel mehr noch über die Körpersprache statt und über die Energie, die im Raum ist. Und ganz ehrlich, das ist auch etwas, was ich sehr oft im Coaching bespreche ich das mit meinen Frauen, weil da kommen ja ganz viele Situationen zur Sprache und wir spielen das dann durch und ich frage sie, was hast du gesagt oder wie hat er reagiert und wie bist du da gesessen? Und es ist so faszinierend. Es hat mir gerade letzte Woche hat mir eine wieder erzählt, die seit über einem Jahr im Clinch mit einem Kollegen, der spricht nicht mit ihr, der antwortet nicht auf ihre E-Mails, der ignoriert sie einfach, ist wirklich schwierig. Und sie hat jetzt bei mir, glaube ich, vor einem Monat oder so hat sie das Coaching angefangen. Und jetzt hat sie letzte Woche erzählt, es ist krass. Sie war in einem Meeting und der Kollege, also es war der Vorgesetzte von dem Kollegen, aber der war auch sehr, sehr schlecht auf sie zu sprechen vorher, der wollte sie absägen. Und jetzt plötzlich in dem Meeting hat der einige Male eine positive Bemerkung über sie fallen lassen. Wie zum Beispiel, wie die Kollegin vorhin ganz richtig bemerkt hat. Oder ja, könntest du das übernehmen? Ich weiß, du bist immer gut in dem. Und das waren so kleine Bemerkungen, aber man weiß genau, wo man steht bei der Person und auch was sie eigentlich damit sagen möchte. Und was sie gemerkt hat, ist, sie hat gesagt, sie ist aus dem Meeting raus und hat gesagt, es ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist plötzlich einfach dieser Widerstand, der vorher da war, wo einfach gar nichts mehr gegangen ist zwischen ihnen, ist jetzt plötzlich, ist es so am Aufbröckeln. Und es geht vorsichtig noch, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ehrlich gesagt, ich habe bei diesem Fall auch meine Bedenken gehabt, weil wenn über ein Jahr schon die Fronten so verhärtet sind, da habe ich selber, also ja, man kann immer die Dynamik noch versuchen zu ändern, aber manchmal ist einfach schon zu viel Geschirr verschlagen worden. Dann muss man halt wirklich seine Learnings draus ziehen und versuchen, woanders besser zu machen. Aber das war das hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Und sie hat gesagt, sie hat eigentlich gar nichts anders gemacht. Also das waren ihre Worte, aber ich habe sie dann darauf hingewiesen, na, du hast ganz viel anders gemacht. Was du jetzt nicht gemacht hast, ist geredet. Weil sie ist wirklich in dem Meeting drin gesessen mit einer anderen Körpersprache. Und das ist wirklich Magie. Also sie hat sich nicht so wie sie das vorher gemacht hat, verhalten, sondern sie ist ganz entspannt da gesessen und vor allem hat sie ihre Gedanken über diese Person geändert gehabt. Vorher war sie innerlich in einem Widerstand zu der Person und alles, was der gesagt hat, hat sie sowieso auch doof gefunden. Und wir haben im Coaching daran gearbeitet, dass sie positive Gedanken oder zumindest neutrale Gedanken über diese Person denken kann und ihn als Person wertschätzen kann, auch wenn sie nicht in allem einer Meinung ist mit ihm. Völlig klar, ich bin auch mit meinem eigenen Mann nicht jederzeit einer Meinung, aber trotzdem kann ich ihn sehr wertschätzen. Und das können wir mit jeder Person machen und das spüren die einfach. Das spüren die. Und ja, es gibt auch noch ein paar Tipps und Tricks in Bezug auf die Körpersprache, aber ganz ehrlich, die Körpersprache, die folgt unseren Gedanken. Also wenn ich angespannt bin, weil ich Gedanken habe, die mich angespannt machen, dann hilft's auch nichts, wenn ich einfach mir sage, sei jetzt bitte entspannt. Also, das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Ich muss schon die richtigen Gedanken denken. Und dann wird mein Körper automatisch diesen Gedanken auch folgen, also meine Emotionen. Und was sie gemacht hat in dem Meeting ist, sie hat gar nichts gesagt. Sie ist nur drinnen gesessen und hat eine komplett andere Ausstrahlung gehabt. Und plötzlich hat sich der Kollege öffnen können. Und plötzlich hat er sogar ihr positive Bälle zuspielen können. Ja? Und das finde ich, das ist so faszinierend. Und das geht aber nur, wenn wir uns öffnen für diese Art, die Welt zu sehen. Sonst stecken wir einfach fest. Wenn wir an unserer Weltsicht festhalten und sagen, aber alle anderen müssen das doch auch so sehen. Und sehr oft sind es wir Frauen, die einfach mit Argumenten und sehr eloquent und wortreich und wir haben die Fakten und wir schmeißen das den anderen so hin und erwarten dann, dass die einfach uns Recht geben und uns danken, dass wir uns so viel Mühe gemacht haben. Und dann funktioniert das nicht und dann verstehen wir die Welt nicht mehr und denken uns, das ist Wahnsinn, das ist unfair. Ich verstehe das auch, aber es ist einfach ein Approach, der leider nicht funktioniert. Und es ist ehrlich gesagt auch ein überheblicher Approach. Und das ist meistens sehr bitter für Leute zu hören, die sich selber nie als überheblich bezeichnen würden. Ehrlich gesagt niemals wird sich selber jemand als überheblich bezeichnen. Aber man merkt dann, dass es eigentlich ein überheblicher Gedanke ist, dass meine Art doch die richtige ist und dass ich, wenn ich die richtigen Argumente habe, dass doch die anderen das bitte schlucken sollen. Wir sind aber nicht wirklich wertschätzend, wenn wir das so machen. Wir wertschätzen auch nicht die Bedürfnisse der anderen, wenn wir das so machen. Und sie fühlen sich dann nicht wertgeschätzt. Und innerlich machen sie einfach zu. Und dann wundern wir uns, wenn wir auf Widerstand stoßen. Und drum, dort eine Offenheit zu entwickeln, anderen Kommunikationssystemen gegenüber, das finde ich einfach, ich finde das so faszinierend, was sich dadurch alles bewegen kann. Und das Spannende ist auch, es ist sowas von viel einfacher als Chinesisch. Also, was ich meinen Teilnehmerinnen im Coaching, also ich spreche da jetzt konkret vom Be a Leader Coaching, weil das ist, wo man wirklich einfach über 12 Monate kann ich mit den Leuten richtig in die Tiefe gehen und solche Prozesse, wie jetzt zum Beispiel eine in Schieflage geratene Beziehung zu einem Kollegen, sowas, das ist einfach etwas, das braucht mehrere Schritte, bis man da eine Lösung gefunden hat und wirklich auf einem guten Weg ist. Also wenn ich da den Frauen aufzeige, was gerade passiert, das ist für sie so ein Eye-Opener oft. Und ehrlich gesagt ist es eben genau nicht schwer zu lernen, weil wir das in uns selber schon haben. Es ist uns nur überhaupt nicht bewusst, weil wir das gar nicht nutzen, weil wir durch und auch wiederum durch unsere Gesellschaft, durch unser Schulsystem, wir kommen so in diese Mühle hinein, dass wir alles verargumentieren und noch bessere Worte finden und noch mehr Worte finden dafür. Das ist etwas, das einfach sehr gefördert wird, während das effektiv Emotionale und auch das Nonverbale, das wird irgendwie überhaupt nicht thematisiert. Das wird nicht gefördert, auf das wird null Augenmerk gelegt, obwohl es permanent stattfindet. Es findet laufend statt. Das heißt, was ich mache mit meinen Teilnehmerinnen, ist, dass ich ihnen nur die Augen öffne für das. Und plötzlich sehen sie es. Und vor allem spüren sie es. Es ist wie ein Zurückfinden zu unserer eigenen auch Intuition. Und gleichzeitig hat es so was Heilsames, weil wir viel mehr Fokus legen auf die Connection, auf die Verbindung zu anderen Leuten. Wir schauen, dass es auf der Beziehungsebene stimmt. Und wenn es eben auf der Beziehungsebene stimmt, dann kann man so viel mehr auf der Sachebene bewegen. Während wenn es auf der Beziehungsebene hakt, dann geht auf der Sachebene gar nichts vorwärts. Und das ist immer, wenn wir kognitiv nicht verstehen, was los ist, weil wir haben ja die besten Argumente, aber die Leute sperren sich dagegen. Und das ist eben genau, wenn wir die Beziehungsebene vernachlässigt haben. Drum, es sind verschiedene Kommunikationssysteme. Wir haben die Veranlagung zu allen diesen Kommunikationssystemen, haben wir in uns. Wir müssen uns nur bewusst werden, dass wir sie haben. Das ist wunderschön. Dann wird plötzlich alles so einfach. Im Job, aber auch privat, zu Hause. Es ist plötzlich, als würde man eine Sprache verstehen, die ganze Zeit da war, aber wir haben sie halt nicht verstanden. Wie bei meinem Podcast. Ich habe den immer gehört, habe aber nichts verstanden. Und plötzlich hat es plötzlich Sinn ergeben. Plötzlich verstehe ich, was die da reden. Und das ist genau der Effekt, den ich mir für euch auch wünsche. Also wenn ihr nicht schon längst auf der Warteliste steht, für wenn wir im Be a Leader Coaching wieder Teilnehmerinnen aufnehmen, dann setzt euch jetzt unbedingt auf die Warteliste. Ich stelle den Link in die Folgenotizen rein und wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis bald!